So, mein Thema, da geht es um die Erfüllung der Prophetie. Die Bibel fasziniert mich, weil sich Gottes Wort in ihr erfüllt. Und ich muss immer wieder sagen, für meinen Teil ist das wirklich zutreffend. Wenn ich in Gottes Wort lese, diese alten Weissagungen, teilweise 4000 Jahre alt, 2000, 1000 Jahre. Wir haben eben davon gehört, dass im Alten Testament schon von der Kreuzigung die Rede ist, zu einem Zeitpunkt, als die Römer noch gar nicht existierten. Ja, etwa 1000 Jahre vor Christi Geburt. Es gab noch kein Rom. Die Römer haben zwar die Kreuzigung nicht eingeführt, aber haben sie populär gemacht. Da ist schon davon die Rede, bis in die letzten Einzelheiten. Wir werden das gleich noch hören, wie Gottes Wort sich erfüllt, wie das unser Glaubensleben stärkt und unseren Blick auch nach vorne richtet im Hinblick auf die noch zu erfüllenden Verheißungen von Gottes Wort. Wir schließen ja aus dem erfüllten Wort Gottes, der erfüllten Prophetie, dass so, wie die Bibel sich in der Vergangenheit immer als zutreffend erwiesen hat, wir auch im Hinblick auf die Zukunft voller Zuversicht sein dürfen, dass das, was noch für die Zukunft uns aufbehalten ist, sich genauso wortwörtlich erfüllen wird, wie es in der Vergangenheit der Fall war. Als Bibeltext habe ich 2. Korinther 1 gewählt und möchte dann einen Gang durch das Alte Testament machen im Hinblick auf erfüllte Prophetie, was das Leben unseres Herrn Jesus Christus angeht. 2. Korinther 1, Vers 19. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht. Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Heute Morgen in dem ersten Beitrag von Siegfried Weber hörten wir wiederholt, Gott gehaucht, vom Heiligen Geist eingehaucht, inspiriert. Vielleicht als kleiner Nachtrag, wenn wir von der Verbalinspiration reden, meinen wir nicht, dass jedes Wort diktiert worden wäre, dass also die Schreiber sozusagen nur niedergeschrieben hätten, was sie laut gehört haben. Bei einigen Bibelstellen wird das deutlich, dass Gott direkt diktiert. Bei anderen Bibelstellen ist eine andere Beweisführung. Die Methode ist nicht so entscheidend. In der Verbalinspiration geht es darum, wie das Ergebnis ist. Und das Ergebnis heißt, jedes Wort ist ohne Irrtum, ist genau so, wie Gott es haben wollte. Ob Sie das laut gehört haben oder ob Gott Ihre Gedanken so gelenkt und darüber gewacht hat, dass das Ergebnis irrtumslos, ohne Widersprüche, vollkommen zuverlässig ist. Das ist der entscheidende Punkt in der Verbalinspiration. Und wenn wir davon reden, dass wir die Bibel wörtlich nehmen, darüber werden wir ja heute verlacht in der Presse, bei jeder möglichen Gelegenheit, wie man so borniert sein kann, solche Trottel, diese Christen, tatsächlich zu glauben, dass Jesus vorher schon gelebt hat, aus der Ewigkeit in die Zeit gekommen ist, von einer Jungfrau geboren. Das kann man da auch mit junge Frau übersetzen, haben wir in der historisch-kritischen Forschung gelernt und solche interessanten Errungenschaften. Und wie man glauben kann, dass dieser Jesus tatsächlich Gott selber war in Menschengestalt, gestorben, ja, das kann man schon glauben, aber auferstanden. Und was das Sühnewerk angeht, das haben wir eben eindrücklich gehört. Unvorstellbar, was für ein primitiver Gottesbegriff. Und dass diese Leute, die die Bibel wörtlich nehmen, tatsächlich glauben, Jesus wird eines Tages wiederkommen. Ja, das glauben wir. Und wir werden es erleben. Wahrscheinlich viele von uns noch zu ihren Lebzeiten. Auch wenn wir das nicht mit letzter Sicherheit sagen können. Aber wir sollten auf jeden Fall so leben, als ob er heute wiederkäme. Und an dieser Bibelstelle wird, wie in kaum einer zweiten, das erfüllte prophetische Wort kombiniert mit der noch ausstehenden Erfüllung. Hier macht Petrus deutlich, wenn wir uns damit beschäftigen, wie wunderbar der Herr zu seinen Verheißungen gestanden hat und alles bis in die letzten Kleinigkeiten in sich so erfüllt hat, wie er es uns mitgeteilt hat in seinem Wort. Dann hebt eure Häupter empor, wie er in Lukas 21 sagt, denn eure Erlösung naht. Wenn ihr das alles seht, was ich euch angesagt habe, dann ist es bald soweit. Und die Erwartung des kommenden Herrn hat einen ungeheuren Einfluss im Hinblick auf die Heiligung. Wir haben ja über das Wort heilig und heilige Schrift auch einiges gehört. Und damit zusammenhängt ja auch unsere Heiligung. So wie der, der euch berufen hat, heilig ist, schreibt Petrus, seid auch ihr heilig in allem Wandel. Wer diese Hoffnung auf ihn hat, sagt Johannes, der reinigt sich selbst, so wie er, Jesus Christus, rein ist. Sich selbst reinigen ist der Wandel in der Heiligung. Das prophetische Wort wie eine Lampe. Durch das prophetische Wort bekommen wir Erleuchtung, Licht für den Weg, Orientierung. Wir wissen, wo es lang geht. Wir haben auch eine Antwort durch Gottes Wort auf die vielen Rätsel unserer Zeit. Die Ratlosigkeit der Völker. Die Regierenden können uns doch nur leid tun. Wie sollen sie mit all den Problemen fertig werden, wenn sie keinen Durchblick haben und keine Hoffnung auf jemand, der ihnen hilft dabei? Die Hilfe von oben. Wenn sie abgelehnt wird, müssen sie selber sehen, wie sie klarkommen. Und seht, weil unser Thema, wenn es um die Bibel geht, dieses Thema nicht zu trennen ist von der Person unseres Herrn, das haben wir heute sehr eindringlich gehört. Jesus Christus und die Bibel hängen zusammen. Wir kennen den Herrn nur so, wie er uns in der Bibel geschildert wird. Nicht anders. Deswegen möchte ich auch meinen Beitrag heute Nachmittag beschränken, zumindest stark einschränken, im Hinblick auf die Prophetien, die wir im Alten Testament finden über unseren Herrn. Und wie sie sich in der Person von Jesus von Nazareth buchstäblich erfüllt haben. Und sollte die Zeit noch reichen, werden wir einen kleinen Ausblick nach vorne tun auf das, was noch aussteht. Wie geht die Bibel vor? Nun, viele von uns werden das wissen, das ist sicher keine Neuigkeit, dass die Offenbarung der Bibel progressiv zu verstehen ist. Wir finden im ersten Buch Mose nicht alles über Prophetie, auch nicht alles über die Erlösung, auch nicht alles über unseren Herrn. Im Lauf der Jahrhunderte werden immer wieder neue Offenbarungen von Gott gegeben. Das Licht über unseren Herrn wird immer heller. Es wird immer deutlicher, wer dieser Erlöser sein sollte. Vor 4000 Jahren wurde er angekündigt. Wir wissen das alles. Im Anschluss an den Sündenfall. Der Same des Weibes. Welch eine eigenartige Formulierung. Der Same des Weibes. Und wir wissen durch das Neue Testament, was damit gemeint ist. Und wie damals zur Zeit, als der Herr geboren wurde, viele junge Mädchen, junge Frauen hofften in Israel, sie würden vielleicht die Mutter des Erlösers sein. Warum diese Hoffnung gerade in der Zeit so lebendig war, werde ich gleich nachweisen. Wir sind noch nicht ganz so weit. Der Same des Weibes. Sehr viel mehr wird im ersten Buch Mose nicht darüber gesagt. Es gibt einige Andeutungen. Auf dem Boden des Neuen Testamentes können wir manche Dinge auswerten, die wahrscheinlich den Juden damals noch nicht klar waren. Im zweiten Buch Mose wird sehr vieles symbolisch über den Herrn gesagt, in Verbindung mit der Stiftshütte, dem Priesterdienst und manchem anderen mehr. Aber zunächst einmal ein Nachkomme der Frau wird der Erlöser sein, wird derjenige sein, der der Schlange den Kopf zertritt. Aber es wird ihn etwas kosten. Das ist die erste große Prophetie im Wort Gottes. Dann dauert es eine Zeit bis zur Flut. Wir sind immer noch im ersten Buch Mose. Und dann kommt der Hinweis, auch etwas versteckt. Er wird von Sem herkommen, von einem der drei Söhne Noahs. Etwa 2600 vor Christi Geburt, 1400 Jahre nach Eden, rund gerechnet. Die Menschheit aufgeteilt in drei große Strömungen und er wird ein Semit sein. Und der weltweite Antisemitismus ist darauf zurückzuführen, weil der Messias ein Semit sein würde. Der Antisemitismus fängt ja viel früher an als erst unter Hitler. Das war auch schon im Alten Testament sehr stark ausgeprägt. Da gibt es eine Situation, wo es heißt, da sind Männer, die Juden anzeigten. Das war offensichtlich ihre Haupttätigkeit, hinter den Juden her zu sein und aufzupassen, ob man irgendetwas Negatives über die Juden erforschen konnte. Im Buch Daniel ist davon die Rede. Aber die semitischen Völker sind natürlich sehr zahlreich. Und einige hundert Jahre später wird festgelegt, in 1. Mose 18 kann man das nachlesen, dass der Erlöser von Abraham herkommen würde. Es wird immer stärker fokussiert. Die Auswahl wird immer kleiner, immer konkreter. Das erste wird ein Mensch sein, kein Engel. Das zweite ein Semit. Das dritte aus dem Samen Abrahams. Wir wissen, dass Abraham zwei Söhne hatte, Ismael und Isaak. Und der Streit heute zwischen den Arabern und Israel ist darauf zurückzuführen. Wir können das im ersten Buch Mose nachlesen. Wer von den beiden wird Träger der Verheißung sein? Aus welcher Linie kommt er? Und es wird deutlich gesagt in 1. Mose 21, aus Isaak. Ismael soll auch gesegnet sein. Aber die Verheißungslinie, Isaak hatte 12 Söhne. Entschuldigung, zwei Söhne. Sind noch nicht ganz so weit bei der großen Familie. Wer von den beiden wird sein? Jakob oder Esau? Esau war der Erstgeborene. Man sollte vermuten, da kommt der Messias her. Nein, nicht der Erstgeborene. Der Zweite, Jakob. Und dann, der hat nun 12 Söhne. Wer von denen wird es sein? Ausgerechnet der, der sich so Schweres zu Schulden kommen lässt mit seiner Schwiegertochter. Judah. Ich hätte vermutet, Josef, dieser großartige Mensch, der muss doch in die Verheißungslinie des Messias eingebaut werden. Nein, sagt Gott. Was in den Augen der Menschen verächtlich ist, das hat Gott auserwählt. Wenn wir die ganze Geschlechterlinie des Herrn lesen, in Matthäus 1 zum Beispiel, werden vier Frauen erwähnt. Und wenn wir uns diese vier Frauen etwas näher ansehen, da sehen wir wieder das Prinzip der Gnade. Wir haben das von Wolfgang Nestvogel eben gehört. Gott tut das Entscheidende. Wenn er nicht handeln würde, wir könnten uns anstrengen so viel, wie wir wollten. Es wäre alles vergeblich. Juda wird auserwählt. Und dann dauert es wieder einige hundert Jahre. Dann kommt die nächste Verheißung und der Hinweis aus dem Geschlecht Isais, aus dem Hause Davids. Ja, wie kommt es denn dazu? Da muss aus diesem Geschlecht jemand nach Moab ziehen. Was hat er denn in Moab zu suchen? Elimelech. Was passiert ihm? Er stirbt. Die Söhne sterben. Aber eine der Schwiegertöchter geht zurück mit ihrer Schwiegermutter. Wo dein Gott ist mein Gott. Wo dein Volk ist, auch mein Volk. Wo du begraben wirst, will auch ich begraben werden. Diese Moabiterin, Götzendienerin, sie erfasst es, der Gott Naomis, meiner Schwiegermutter, er ist der einzig wahre Gott. Und sie findet auf dem Feld des Boas, wer war das denn? Der hatte auch eine bemerkenswerte Mutter. Wie hieß die Mutter denn? Na, es war schon ein bisschen spät, ein bisschen mitdenken kann man trotzdem. Die Rahab, die Ex-Prostituierte, die Hure, ist die Mutter des Boas. Und von daher würde ich sagen, hat Boas schon so ein kleines Faible für die Ausländer, ja? Wer unter den Ausländern arbeitet, hier vielleicht von den Geschwistern, der kann das unter Umständen besser verstehen. Der hat die Gnade Gottes erfahren in seiner Mutter. Von Jericho, der Stadt, die unter dem Fluch Gottes stand, wird sie gerettet, weil sie sich Gedanken gemacht hat. Wie ist das möglich, ein 2-Millionen-Volk? Auch das glauben wir wortwörtlich. Wird 40 Jahre lang jeden Tag auf übernatürliche Weise ernährt in der Wüste. Das kann man doch gar nicht erklären, außer dass Gott hier eingreift. Ein Wunder jeden Tag. Nicht nur 5000 mit den Broten, 5 Broten, 2 Fischen. 2 Millionen. Und da hat sie erkannt, das ist der wahre Gott. Boas nimmt die Ruth zur Frau. Und aus diesem Geschlecht kommt David, der König. Und dann geht das so weiter. Dann wird gesagt, aus dem Hause Davids wird der Messias kommen. Er wird ein Sohn Davids sein. 1000 Jahre bevor der Herr kam. Sein Königtum wird ewig sein. Er ist der wahre Thronfolger, der den Willen Gottes tun wird. Und dann kommt eine Prophezeiung, das schlägt ihm fast den Boden aus. Daniel 9. Für mich eine der großartigsten Stellen von Gottes Wort, wenn es um erfüllte Prophetie geht. Wenn es um exakte Prophetie geht. Das ist nicht Astrologie, Horoskop, Wahrsagerei. So über den Daumen gepeilt. Was steht in Daniel 9? Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis, wie diese Prophetie entsteht. Nämlich als Folge der Demütigung Daniels, der sich mit unter die Schuld seines Volkes beugt, der sich auf das prophetische Wort von Jeremia beruft. Jeremia war ja Zeitgenosse von Daniel, etwas älter als Daniel. Daniel kannte Gottes Wort, er hat auch das aktuelle Wort Gottes studiert. Jeremia war schon als Gottes Wort erkannt und anerkannt. Schon zu Lebzeiten, ganz erstaunlich. Und Daniel erinnert sich, dass Jeremia davon gesprochen hat, nach 70 Jahren wird die Gefangenschaft Judas gewendet werden. Sie werden zurückkehren und die 70 Jahre sind vorbei. Und dann tut Daniel etwas ganz Bemerkenswertes. Er fordert nicht von Gott, er erfleht Gottes Eingreifen. Aber er tut es, indem er Gott erinnert an seine Verheißungen. Da gibt es ein herrliches Wort in den 60er Kapiteln des Propheten Jesaja. Das heißt folgendermaßen: Ihr, die ihr den Herrn fürchtet, gönnt euch keine Ruhe und lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem befestigt hat und so weiter. Bete, als ob alles in der Welt von deinem Gebet abhängig wäre. Und arbeite so, als ob alles in der Welt von deiner Arbeit abhängig wäre. Ora et labora, sagten die Benediktiner. Damit mache ich allerdings nicht Reklame für den Benediktiner-Mönch, der eben erwähnt wurde. Aber das Prinzip ist gut. Bete und arbeite. Und hier ein Demutsgebet, ein Bußgebet von dem Mann, von dem uns überhaupt nichts Negatives mitgeteilt wird im Wort Gottes. Und er spricht nicht nur von der Sünde seines Volkes. Am Ende heißt es sogar, indem ich auch meine Sünde bekannte. Das ist für mich unfassbar. Eine solche Haltung. Und ihr Lieben, wenn wir dem Herrn in der wahren Demut nahen, kann er einfach nicht schweigen, wenn ich das in aller Ehrfurcht sagen darf. Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Gott antwortet auf ein solches Gebet. Und Wolfgang Bühner hat heute Morgen gefragt, wie ist das möglich, dieser dritte Punkt, der ja dann kaum behandelt wurde, dass wir dahin kommen, wieder zu dieser ersten Liebe, ich sag's mal mit meinen Worten, zu dieser Freude am Wort Gottes und all diesen Dingen. Das ist auf jeden Fall der entscheidende Schritt. Und alles andere wird der Herr uns zeigen. Das kann sehr unterschiedlich sein, wie Gott dann den Einzelnen führt. Aber wenn wir in Demut unser eigenes Versagen dem Herrn bekennen und ihn erinnern, dass er verheißen hat, durch seinen Geist uns die Kraft zu geben, um im Hinblick auf diese Dinge, die genannt wurden, Widerstand zu leisten, der Versuchung nicht nachzugeben, Nein zu sagen, wenn die Anfechtung kommt, wirklich auf den Herrn zu vertrauen, dann werden wir erfahren, ich persönlich habe das auch erfahren, dass der Herr eingreift und hilft. In einem Falle habe ich 3 Tage beten und fasten müssen, um von einer gewissen Sache frei zu werden. Das war ein Kampf, aber es ist möglich. Und wir sollten hier nicht zu sehr der Bequemlichkeit huldigen. Nachfolge, Selbstverleugnung. Wer mir nachfolgen will, sagt der Jesus, der nehme sein Kreuz auf sich, verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und dabei dann diese Freude, von der wir hörten, von diesem chinesischen Bruder, in diesen ungeheuer schwierigen Situationen zu erleben, Jesus ist bei mir, ich bin nicht allein. Und er gibt die Kraft zum Überwinden. Und er schenkt den Blick zu ihm hin. Und in Verbindung mit dieser Demutsübung, wenn ich das mal so bezeichnen darf, dieses wirklich zu Herzen gehende Gebet von Daniel in Daniel 9, das sollten wir uns nochmal unter Gebet durchlesen. Wer da noch mehr solche Gebete sucht, Nehemia 9, Esra 9, kann man sich sehr gut merken. Jedes Mal ein 9. Kapitel. Esra, Nehemia, Daniel. Alle 3 haben große Ähnlichkeiten. Und in allen 3 Fällen greift Gott ein anschließend. Da passiert was. Und hier kommt diese großartige Prophetie über die 70 Jahrwochen. Die kommen jetzt. Und da wird uns mitgeteilt, in welchem Jahr der Messias sterben würde. Das Geburtsjahr des Messias wird uns nirgendswo in Gottes Wort mitgeteilt, wohl aber sein Sterbejahr. Als der Jesus am Kreuz starb, das war genau der Tag, der von Daniel vorausgesagt wird, beziehungsweise dem Daniel mitgeteilt wird, durch den Engel Gabriel. Der Zeitpunkt, von wann angerechnet wurde, wird dort mitgeteilt, nämlich Jerusalem wieder aufzubauen, bis nach den 69 Jahrwochen. 483 Jahre später starb der Messias am Kreuz. Und wenn der Mann in der Mitte nicht der Messias war, dann muss es einer der beiden Schwerverbrecher gewesen sein. Ich glaube, da ist die Wahl nicht allzu groß, wer von den dreien der Messias war. Einer von den beiden hat es ja erkannt. Gedenke meiner, wenn du in einem Reiche kommst. Er hat in dem Mann in der Mitte erkannt, er muss es sein. Offensichtlich war der Mann zwar des Todes schuldig, aber er kannte Gottes Wort. Er wusste etwas von dem Messias. Er wusste etwas von dem Reich Gottes. Und er wusste, der Messias wird eines Tages kommen. Und irgendwie hat er begriffen, das, was die Jünger zu dem Zeitpunkt noch nicht begriffen hatten, dass der Messias leiden und sterben musste. Und er hat etwas von der Güte Gottes begriffen. Dass Gott den Menschen liebt. Ja, und wenn ich das Todesjahr des Messias weiß, dann kann ich in etwa ausrechnen, wann er geboren werden musste. In etwa, sage ich. Wieso? Jesaja schreibt, und auch an anderer Stelle ist davon die Rede, dass der Herr in der Mitte seines Lebensalters, auf der Höhe seiner Kraft, sterben würde. Nicht als Greis. Und Mose im Psalm 90 definiert das Lebensalter so, ein Mensch wird 70 Jahre, wenn es hoch wird, 80 Jahre. An unsere Zeit hat er noch nicht gedacht. Und sein Weg ist Mühsal. Und wenn der Messias in der Mitte seines Lebens sterben würde, dann konnte jeder Jude wissen, zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr wird der Messias sterben. Er wird nicht älter werden. Und das brauchte man nur abziehen vom Todesjahr. Dann hatte man auf plus oder minus 10 Jahre, hatte man den Zeitraum, wo der Messias geboren werden würde. Und deswegen wundert es mich auch nicht, dass zur Zeit, als der Herr Jesus hier auf diese Erde kam, tatsächlich einige auf ihn warteten. Weil sie nämlich Daniel 9 wörtlich nahmen. Und sie wussten, der Messias muss in unserer Zeit geboren werden. Es gab übrigens in dieser Zeit, wo ja Augustus herrschte, überhaupt weltweit die Erwartung eines Heilsbringers. Viele haben das in Verbindung mit Augustus gesehen, mit dem Mann in Rom. Hanna im Tempel, der alte Simeon. Das waren die Leute. Denen konnte Gott die Augen öffnen, weil sie mit seiner Verheißung rechneten. Sie warteten auf den Messias. Es waren auch andere, die gut Bescheid wussten über die Prophetie. Es waren aber nicht die Freunde Jesu. Als die Weisen aus dem Morgenland kamen und dachten, der König ist in Jerusalem geboren, wo gingen sie hin? Wir wissen es, zu Herodes. Der nahm diese Prophetie sehr ernst. Er holte sofort die Theologen seiner Zeit, Schriftgelehrten, teilweise Bibelkritiker, Sadduzäer, aber hier waren wohl mehr die Schriftgelehrten gemeint, die noch an die Bibel glaubten, aber keine persönliche Beziehung zu Jesus hatten. Aber in gewisser Weise konnten sie Gottes Wort zitieren. Was haben sie denn gesagt, wo der Messias geboren werden würde? Die wussten das ganz genau. Ich sage, nein, nein, nicht hier in Jerusalem, in Bethlehem. Denn es steht geschrieben, Micha 5, du bist nicht das Kleinste. In dir wird geboren werden, der vor den Aufgängen der Ewigkeit ist. Schon ein Hinweis auf die Präexistenz Gottes finden wir dort. Und dann liefen die Theologen alle nach Bethlehem, um dem Herrn zu huldigen? Nein. Die Heiden ließen sie laufen, sie selber nicht. Sie wussten, wo der Messias geboren werden würde, denn sie kannten Gottes Wort. Aber sie wollten ihn nicht Und seht, wenn wir von der erfüllten Prophetie sprechen, dann muss ich auch ein Wort hier weitergeben, was mir sehr auf der Seele brennt, gerade im Hinblick auf Gemeinden, die es ernst meinen, die wirklich bibeltreu sein möchten. Wir haben in unseren Gemeinden manche Leute, die alles glauben, was in der Bibel steht, haben gar keine Probleme, sind da hineingewachsen, gläubige Eltern, Großeltern und so weiter, lange Tradition. Es wird an nichts gezweifelt, aber man sieht keine Veränderung. Der Glaube geht nicht in die Beine hinein, in die Hände, Mund, Augen und so weiter. Das, was ich eben hörte, ich wusste das auch noch nicht von dieser von diesem Forschungsteam in Amerika, dass da fast kein Unterschied war zwischen den sogenannten Wiedergeborenen und den anderen. Das hat mich zutiefst erschüttert. Ich kann nur hoffen, dass das hier anders ist. Aber auf jeden Fall eine ernste Botschaft. Und wir wollen uns auch selber fragen. Und wir sollten auch Leute in unseren Gemeinden, die so ab und zu kommen, vielleicht sogar regelmäßig kommen, aber eben nur ihre Zeit absitzen. Man sagte früher, woher wir kommen, die nehmen ihren Platz ein. Ja, die nehmen ihren Platz ein. Und damit wollte man sagen, das sind gute Christen. Die sind immer da. Aber wenn das alles ist, ist das einfach zu wenig. Wir haben sicher viele von uns nicht so eine dramatische Bekehrung erlebt. Wie man zum Glauben kommt, das kann sehr unterschiedlich sein. Wichtig ist, dass ich jetzt sagen kann, im Hier und Heute, Jesus ist meine einzige Hoffnung. Ich stütze mich nicht auf meine guten Werke, auch nicht auf meine Gebete, auch nicht auf meine Tränen oder Spenden oder Ähnliches, sondern allein darauf, dass er mein stellvertretendes Opfer auf Golgatha gewesen ist, der Sühnetod. Das können wir gar nicht genug unterstreichen. Das ist der entscheidende Punkt. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wer das nicht sagen kann von ganzem Herzen, ist nicht wiedergeboren. Aber wer das von ganzem Herzen sagen kann, in dessen Leben verändert sich auch etwas. Wie wir das heute Morgen hörten, auf gewisse Dinge hat man überhaupt gar keine Lust mehr. Man bekommt eine neue Ausrichtung. Es kann zwar Rückfälle geben, auch bei alten Christen, aber die Richtung ist auf jeden Fall jetzt eine andere. Den Wunsch, dem Herrn zu gefallen, hat ein wiedergeborener Christ. Es gelingt uns nicht immer, aber wir wollen den Willen Gottes tun. Und wer das nicht tun will, sollte nicht glauben, dass er den rettenden Glauben hat. Er macht zwar irgendwas glauben, aber dieser Glaube bringt nicht in die Herrlichkeit. Da muss sich etwas verändern. Es gibt manche Leute, die die Bibel studieren aus völlig anderen Gründen. Ich traf vor einigen Jahren einen Bruder, der lebt auch noch. Wem das etwas komisch vorkommt, was ich jetzt erzähle, kann sich bei dem erkundigen. Ich kann die Telefonnummer weitergeben. Der erzählte mir Folgendes. 1923 traf sein Vater, der war Geschäftsmann in Berlin, einen Geschäftsfreund. Die hatten irgendetwas abzuwickeln. Und nachdem das Geschäft getätigt war, zog der Vater sein Elberfelder Testament aus der Tasche und las dem Geschäftsfreund da etwas vor. Und da wurde der Geschäftsfreund ganz kribbelig und sagte, hören Sie mal, dieses Testament muss ich unbedingt haben. Ich habe da einen faszinierenden Freund. Das Wort faszinierend kommt da auch drin vor in dieser Geschichte. Einen faszinierenden Freund. Der hat in seinem Testament so einiges unterstrichen und ich will das kopieren von meinem faszinierenden Freund. Nun hat er das Testament bekommen. Etwa ein Jahr drauf stirbt er plötzlich. Nicht der faszinierende Freund, aber der Geschäftspartner. Und das Testament kommt wieder auf irgendwelchen Wegen zurück zu dem Vater des Bruders, wo ich sage, kann ich die Telefonnummer weitergeben. Und dann schaut er in das Testament hinein und was stellt er fest? Alle Stellen, wo die Juden verflucht sind, sind unterstrichen. Wo irgendetwas Negatives über Israel, über die Juden gesagt wurde, alles dick unterstrichen. Und da wusste dieser Bruder, der Vater unseres anderen Bruders, der faszinierende Freund, dass ein Judenhasser par excellence, der saß 1923, saß der auf Nummer sicher. Wo saß der denn da? In einer Festung. Der Mann hieß Adolf Hitler. Und wir wissen, dass Adolf Hitler die SS angehalten hat, die Bibel zu lesen, um Argumente gegen die Juden und später gegen die Christen zu finden. Der Teufel kann auch die Bibel zitieren. Wir wissen auch Bescheid. Seht, wenn wir Gottes Wort lesen, und ich denke, dass wer zu einer solchen Konferenz kommt, der hat schon eine andere Haltung. Wir wollen Gottes Wort lesen, um Christus kennenzulernen. Was wir in ihm besitzen, aber vor allen Dingen, was er selber ist. Je mehr wir davon ergriffen werden, wie groß und herrlich und unvergleichlich und einzigartig unser Herr ist, desto größer wird unsere Bewunderung, unser Staunen, auch unser Dank, dass wir ihm gehören dürfen und dass er uns würdigt, überhaupt die Botschaft weiterzugeben, auch über das Kommende. Was für ein Vorrecht. Wir dürfen dem Herrn der Herren gehören, dem König der Könige. So wollen wir Gottes Wort lesen. Aber wenn ich diese ernsten Worte sage, einmal zur Selbstprüfung ist immer gut, dann aber auch im Hinblick auf solche in unseren Gemeinden, wo wir manchmal uns ängstlich die Frage stellen, hat diese Person, hat sie wirklich Leben aus Gott oder täuscht sie sich vielleicht? Weil manche denken, und das war dann im Anschluss an die Reformation, in der toten Orthodoxie war das der Fall. Das hat dann später zum Pietismus geführt. Dass die Leute dachten, wenn ich den kleinen Katechismus kann, das wurde ja mehr oder weniger auswendig gelernt, und wenn ich das glaube, was da steht, dann bin ich ein guter Christ. Und hatten doch keine lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Und ich persönlich betone das sehr stark, wenn es um den wirklichen Glauben geht. Es geht um diese Beziehung mit unserem Herrn. Aber natürlich nicht losgelöst vom Wort Gottes. Das ist der große Irrtum der Moderne bei einigen Evangelikalen. Dass sie das trennen, das können wir nicht trennen. Aber in dem Maße, wie Gottes Wort in mir wächst, Kolosser 3, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. In dem Maße wächst auch die Person meines Herrn in mir, wird meine Liebe zu ihm größer. Je mehr ich seine Liebe zu mir erkenne, meine Liebe zu ihm wird gespeist von seiner Liebe zu mir. Das ist der entscheidende Punkt. Darum geht es. Seht, damals, als man dem Wort Gottes glaubte, wartete man auf den Messias. Und er kam genauso, wie die Bibel es gesagt hat. Einige waren bereit, andere lehnten ihn ab. Sein Name wird uns mitgeteilt, schon in Jesaja 7. Emmanuel, Matthäus 1 können wir nachlesen, wie es dann kam. Dann wird im Psalm 72 hingewiesen auf die Geschenke der Weisen. Und Matthäus 2 lesen wir das. Im Hosea, die Flucht nach Ägypten. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Das kann man zwar auch auf Israel anwenden, ist auch nicht verkehrt. Aber es wird im Neuen Testament angewandt auf den Herrn, der von Ägypten wieder zurückkommt. Als kleines Kind, Asylbewerber mit den Eltern in Ägypten und später zurück nach Nazareth. Der Kindermord in Bethlehem wird angekündigt im Propheten Jeremia. 500 Jahre bevor das geschieht. Da soll mal sich einer getrauen, das so etwas anzusagen, was in 500 Jahren geschieht. Wir wissen noch nicht mal, was in 3 Monaten geschieht. So genau ist Gottes Wort. Das hat sich in seiner Kindheit erfüllt. Und dann während seines öffentlichen Wirkens, seine Ankündigung durch einen Vorboten, ja, der mit Elia verglichen wird, Johannes der Täufer, haben wir an verschiedenen Stellen, Jesaja 40, Malachi 3 zum Beispiel, dass er der Sohn Gottes sein würde, steht sogar im Alten Testament. Das war ja im Hinblick auf seine Verurteilung der entscheidende Punkt, dass sie das nicht wahrnehmen wollten. Sie hätten es wissen müssen aus Psalm 2 und auch in den Sprüchen ist davon die Rede, dass der Messias der Sohn Gottes sein würde. Im Psalm 2 ist es in Verbindung mit Hamagedon, dem letzten Aufstand, wo von dem Sohn die Rede ist. Alles schon angekündigt. Von seinem Dienst in Galiläa ist die Rede. Sein Auftreten von Wundern begleitet und wie der Geist Gottes auf ihm ruht. Im Jesaja ganz großartige Passagen. Ich habe übrigens diese Bibelstellen alle dabei. Die lege ich gleich noch schnell auf den Tisch aus. Kann sich jeder bedienen. Kann man jeder mal für sich das selber ausarbeiten. Das ist einfach großartig. Wie Gottes Wort Wert darauf legt, dass wenn wir glauben, dass wir nicht blind glauben. Dass die Heilige Schrift das sehr deutlich macht, nur er kann es sein. Niemand sonst hat auf dieser Erde gelebt, der auch nur im Entferntesten diese Dinge erfüllt hat in seinem Leben und auch in seinem Sterben, wie unser Herr. Sein Einzug in Jerusalem wird in Malachi geschildert, 400 Jahre bevor er kam. Sein Eifer für Gott, sein Reden in Gleichnissen, sein stellvertretendes Leiden, Jesaja 53, ist übrigens so ein Kapitel, das sollte jeder Christ auswendig können. Dass er ohne Grund gehasst werden würde, der triumphale Einzug in Jerusalem, dass er auf einem Esel reiten würde, all diese Dinge werden genau mitgeteilt, verraten würde für 30 Silberstücke, von einem Freund verraten. Judas Iskariot war nicht irgendeiner der Jünger, der hatte die Kasse. Ja, wem vertraut man denn die Kasse an? Auf jeden Fall keinem, der kurz vor der Pleite steht, ja. Kann sich jeder denken. Muss eine vertrauenswürdige Persönlichkeit sein. Und er wird als Freund bezeichnet. So wird das alles vorhergesagt, dass er von seinen Jüngern verlassen werden würde. Steht in Sacharja 13, kann man nachlesen. Wie er dann angeklagt werden würde, geschlagen, angespuckt, verwundet, zerschlagen, vom eigenen Volk verworfen. Zu den Sündern gerechnet, sein Grab bei Gesetzlosen bestimmt. Die Geißelung, die Kreuzigung. Ich erwähnte schon Psalm 22, wo das in Einzelheiten beschrieben wird. 1000 Jahre bevor es geschieht. Ihr Lieben, wir haben allen Grund, dankbar zu sein. Wenn wir glauben, brauchen wir unseren Verstand nicht an der Garderobe abgeben. Unser Verstand wird erleuchtet durch den Glauben. Er wird aber nicht auf Seite gestellt. Nur im Glauben geht es in manchen Dingen weiter, weil der Glaube uns ein Gebiet öffnet, wozu der Verstand keinen Zugang mehr hat. Der Glaube geht weiter, aber er ist nicht gegen den Verstand. Wie seine Hände durchbohrt werden würde, dass er für seine Feinde beten würde. Und einer meiner Freunde, der frug mal, Paul Kiene, werden einige von euch kennen, war ein Lehrer vom Beruf und sagte, hören Sie mal, Herr Kiene, ich hätte mal gern gewusst, ob sich in Jesus von Nazareth eine Prophetie erfüllt, an der er, wenn er nur Mensch gewesen wäre, nicht hätte irgendwie mitstricken können. Und dann hat dieser Bruder ihn darauf aufmerksam gemacht, lesen Sie Psalm 22, Sie verteilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen Sie das los. Und das wird zitiert bei der Kreuzigung. Das taten die Soldaten. Glaubt denn wirklich jemand, dass die Soldaten darauf gehört hätten, wenn der Mann am Kreuz gesagt hätte, so damit auch alle glauben, dass ich der Messias bin, jetzt mal schnell meine Kleider verteilen oder ähnliches. Da hatte er als Mensch doch absolut keinen Einfluss drauf. Dadurch kam ein Freund zu glauben. Ein Mensch, der aufrichtig die Wahrheit sucht und der diese Haltung hat, wie der Herr Jesus das in Johannes 7, Vers 17 sagt. Wer den Willen meines Vaters tun will, der wird erkennen, ob ich von mir selber rede oder ob ich im Namen meines Vaters rede, ob meine Rede wirklich echt ist. Und das können wir Leuten sagen, die noch zweifeln, die vielleicht sagen, ich kann nicht glauben, ich würde gerne glauben. Dass wir mit ihnen ins Gespräch kommen, willst du wirklich, wenn Gott dir seinen Willen zeigt, bist du bereit, den Willen Gottes zu tun? Nicht nur zu erkennen, sondern zu tun. Das ist der entscheidende Punkt. Und dann wird der Herr sein Wort erfüllen. Dieser Mensch wird zum Glauben kommen. Wer bereit ist, Gottes Willen zu tun. Es gibt so viele Beweise, dass die Bibel glaubwürdig ist. Auch was man ihm zu trinken geben würde. Dann das Grab und alle Begleitumstände wird alles im Alten Testament, wie gesagt, die Bibelstellen könnt ihr dann nachlesen, uns vorhergesagt. Auch seine Auferstehung, seine Himmelfahrt und dann das, was noch kommt. Seht, wir leben in einer Zeit, wo die Liebe der meisten erkaltet. Matthäus 24, die Ölbergrede. Erdbeben, Hungersnöte, Seuchen, Verführung weltweit in einem ungeheuren Ausmaß. Was ich da selber schon von Antichristen erlebt habe, in Afrika vor allen Dingen, unbeschreiblich. Und wie sie Massen hinter sich herziehen. Und der Jesus sagt, wenn ihr diese Zeichen und einige andere, die er dort nennt, wenn ihr das seht, dann denkt daran, ich habe es euch vorhergesagt, es erfüllt sich mein Wort, erschreckt nicht, es dauert nicht mehr lange, dann komme ich wieder. Ihr dürft auf mich warten und nutzt die Zeit noch, solange es noch heute heißt. Wir haben nicht mehr lange Zeit. Paulus ergänzt das in 2. Timotheus 3 und ich sehe, ich muss zum Schluss kommen. Da sagt er, dies wisse, in den letzten Tagen werden schwere Zeiten sein, denn die Menschen werden egoistisch sein, selbstliebend. Und das ist die Überschrift für alles, was dann kommt. Geldliebend, machthungrig, brutal, den Eltern ungehorsam. Wenn wir das verfolgen von der humanistischen Theologie und von der Pädagogik her, wo der Ungehorsam systematisch gelehrt wird in unseren Schulen, hier sitzen wir ja in einer Schule, wo das Gott sei Dank anders ist. Aber mit Jean-Jacques Rousseau fing das an, der das humanistische Gedankengut in die Schule mit hineinbrachte. Und dann diesen Satz aufstellt, ich sage das jetzt mal mit in meiner Formulierung, die beste Erziehung ist die Abwesenheit von Erziehung. Je weniger ich erziehe, desto besser wird der Zögling. Wild aufwachsen lassen, er hat alles Gute in sich. Das ist die humanistische Erziehung. Und das Ende davon war die 68er Revolution. Haben wir erfahren, wohin das führt. All diese Dinge werden uns im Wort Gottes mitgeteilt. Und wir müssen sagen, genauso wie es da steht, besser könnte man unsere Zeit überhaupt gar nicht beschreiben. Matthäus 24, 2. Petrus 3 und 2. Timotheus 3. Und ich ende mit 2. Petrus 3. Da ist von der verlorenen Generation die Rede. Da sagen Menschen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, ist alles beim Alten. Wer spricht denn von entschlafenen Vätern? Ja, es sind kindergläubige Eltern. Ungläubige entschlafen nicht. Der Ausdruck entschlafen wird nur für Gläubige gebraucht in der Heiligen Schrift. Ungläubige sterben. Die hatten gläubige Väter und sie haben sich davon abgewandt. Sie haben den Glauben ihrer Väter mit Füßen getreten und sie sind jetzt aggressive und aktive Gegner des Herrn und derer, die an ihn glauben. Und Spötter. Wie spottet man heute über die Erwartung des Volkes Gottes? Und dann sagt die Schrift, wie ist unsere Reaktion? Argumentieren ist nicht verboten, aber ist nicht das Wichtigste. Wenn ihr das nun alles wisst, so endet dieses Kapitel 2. Petrus 3. Welche solltet ihr dann sein? Erwartend und beschleunigend die Ankunft des Tages Gottes in einem gottseligen Lebenswandel. Das ist die Antwort. Und ihr Lieben, wenn wir auf unseren Malachi-Konferenzen das vorleben können, glaubwürdig weitergeben können und dass, wenn dieser Entschluss in unseren Herzen wieder neu belebt werden wird, dass wir Menschen werden, in denen die anderen diese Hoffnung sehen, wie Petrus das im ersten Brief schreibt, seid bereit zur Verantwortung gegen jedermann, der Rechenschaft fordert wegen der Hoffnung, die in euch ist. Das müssen die ja sehen. Wenn das die Leute sehen, ihr Lieben, dann werden wir auch erleben, dass der eine oder andere noch zum Glauben kommt. Dass es vorwärts geht. Und dass Menschen wieder erkennen, die Bibel ist wirklich Gottes Wort an uns. Sie ist das Leben. Und sie wird nie vergehen in alle Ewigkeit. Darauf dürfen wir uns stützen. Damit dürfen wir vorwärts gehen und immer wieder neu dem Herrn danken für diese wunderbare Errettung, die wir in ihm gefunden haben. Wir wollen noch einmal aufstehen und dem Herrn dafür danken. Herr Jesus, wir wollen dir noch einmal von ganzem Herzen danken für dieses wunderbare Wort, das so voller Verheißungen ist, von denen wir nur einige wenige jetzt vernommen haben. Das so klar von dir zeugt, tausende von Jahren, bevor du dann selber auf die Erde kamst. Und das uns auch hinweist, dass du eines Tages wiederkommen wirst, um alle, die auf dich warten, zu dir zu holen. Herr, lass uns solche Leute sein, in deren Leben deutlich wird, dass sie ein Ziel haben. Das Ziel, bei dir zu sein. Und die dann auch all das andere, was du uns anvertraut hast, in diesen deinen Dienst stellen. Wir haben davon großartigen Vorbildern gehört. Und Herr, wir erkennen wohl alle, dass wir weit davon entfernt sind. Aber hilf uns, dass wir nicht verzagen, sondern dass wir einfach dir vertrauen, dass du uns doch in dieser Richtung weiterhilfst. Dass wir dir ähnlicher werden und dass durch uns Menschen dich finden und andere ermutigt werden, mit ganzer Hingabe dir zu dienen. Wir wollen dir noch einmal danken, dass wir so in Frieden und Ruhe hier zusammen sein durften und uns dir und dem Wort deiner Gnade anbefehlen, dich loben und preisen und dir die Ehre geben. Amen.